Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel, und ich bin Olaf Häuser.
Jubelnde Anhänger des tunesischen Präsidenten Said gingen am Sonntag in Tunis auf die Straßen. Sie feierten, dass der Präsident die Regierung entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt hatte. Die Immunität der Abgeordneten werde aufgehoben, erklärte der Präsident des nordafrikanischen Landes und drohte für den Fall gewaltsamen Widerstands mit einem Einsatz der Armee.
Staatsstreich in Tunesien. Präsident lässt Kabinett vom Militär abriegeln und greift nach der Macht. Ministerpräsident geschasst, Ausgangssperre verhängt, Ausnahmezustand ausgerufen. So und ähnlich klangen die Schlagzeilen nach dem vergangenen Sonntag. Seitdem haben sich zumindest die schlimmsten Befürchtungen, in Klammern noch, nicht erfüllt. Weder gab es große gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Anhängern und Gegnern von Staatspräsident Kais Saied, noch waren bisher Anzeichen zu erkennen, dass er die Gunst der Stunde nutzen würde, um sich zum neuen Diktator Tunesiens aufzuschwingen. Aber genau diese Gefahr bleibt in dem Land, in dem 2011 der sogenannte Arabische Frühling begann und das als einziger Staat der rebellierenden arabischen Staaten eine demokratische Regierungsform bewahren konnte. Um zu verstehen, warum es bisher so ruhig blieb, was die Besonderheiten Tunesiens ausmacht und wieso dieser Staatsstreich auch Deutschland und die EU angeht, habe ich mit zwei Experten gesprochen. Zum einen mit Mirko Keilbert, der seit Jahren in Tunis lebt und als freier Mitarbeiter des Spiegel über die Ereignisse in Tunesien berichtet. Und mit Mathieu von Rohr, der das Auslandsressort des Spiegel leitet. Mathieu habe ich sozusagen auf multimedialem Wege kennengelernt. Und zwar als Reporter, der Videos wie dieses aus Tunesien schickte.
Die Situation hat sich sehr geändert seit den Tagen, als Volker Windfuhr, mein Kollege und ich hier angekommen sind, weil in den ersten Tagen hier wirklich die Angst war, dass das gewaltsam enden könnte. Und jetzt ist hier auf den Straßen wirklich etwas wie Feierstimmung schon ausgebrochen.
Ja, Mathieu, dieses eine Video aus Tunesien hat deswegen, also ist mir so in Erinnerung geblieben, weil man dir die Freude an der Reportertätigkeit ansieht. Du stehst in der Mitte von einer Menschenmenge, die reden alle mit dir, du hast einen Block in der Hand und du weißt gar nicht, wen du zuerst aufschreiben sollst, weil es alles interessant aussieht. Ich möchte gerne von dir wissen, du warst ja damals nach dem auslösenden Moment relativ schnell in Tunesien. Welche Erinnerungen verbindest du mit deinen Recherchen damals?
Ja, das hast du schon richtig gesagt. Das war für einen Reporter natürlich eine unglaublich aufregende Zeit, diese Revolution und ihre Nachwehen. Und ich war in diesem Jahr viele Male in Tunesien, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Male, direkt nach dem Sturz von Ben Ali und dann aber auch immer wieder. Und es ist eine Zeit gewesen, die ich verbunden habe mit sehr vielen Gefühlen. Die Menschen hatten sehr viele Gefühle, ich als Reporter auch, weil da einfach wahnsinnig viel aufgebrochen ist damals. Und was mir am meisten in Erinnerung bleibt, wirklich von den Tagen nach dem Sturz von Ben Ali, war diese unglaubliche Freude, die viele Menschen empfunden haben. Da war eine Freude, eine Hoffnung, dass jetzt wirklich alles besser wird. Diese Selbstermächtigung der Leute auf der Straße, die mit ihrer Revolution dazu beigetragen hat, die den Diktator wirklich vertrieben hatten, das hat ihnen das Gefühl gegeben, wirklich mächtig zu sein. Und das war auch verbunden mit sehr vielen Gefühlen darüber, dass es jetzt besser wird, erstens. Und zweitens hatten die Leute vor allem, glaube ich, eine große Hoffnung, dass es wirtschaftlich besser geht. Und das ist dann ein bisschen unterschiedlich gewesen, mit wem man spricht. Aber viele hatten natürlich auch eine Hoffnung auf Demokratie.
Und wenn du dir die Geschehnisse jetzt vor Augen führst, ich fand es vor allen Dingen bemerkenswert, dass die Menschen in Tunis, also ich habe hauptsächlich Bilder aus Tunis gesehen, euphorisch darauf reagiert haben, dass der Staatspräsident sagt, ich reiße jetzt die Macht an mich und guck, dass das alles besser läuft. Wo man immer als Beobachter, finde ich, so den Hinterkopf hat und sagt so, ja, und dann nach 30 Tagen wird's verlängert und dann hat er noch mehr Macht und so weiter und so fort. Wie hat diese Euphorie, die jetzt plötzlich wieder entstanden ist, auf dich gewirkt?
Es hat mich nicht ganz überrascht, weil sich damals schon abzeichnete, dass eine Enttäuschung eigentlich auf jeden Fall kommen würde, weil die Menschen, glaube ich, sehr viel verbunden haben mit einfach der Tatsache, dass das System jetzt wechselt. Und es war 2011, also vor 10 Jahren schon klar, dass die Wirtschaft eigentlich am Boden ist, dass das System natürlich marode ist. Und die Menschen haben vor allem, gerade die Menschen im Landesinneren, das sehr arm ist, haben die darauf gehofft, dass jetzt es wirtschaftlich besser wird. Und wenn wir jetzt einmal zurückblenden, dann muss man sagen, ja, Tunesien ist das einzige Land des arabischen Frühlings, wo eine Demokratie danach auch wirklich Bestand hatte, 10 Jahre lang. Das ist ja schon mal eine Leistung. Aber die Menschen sind eigentlich auch die ganze Zeit gewissermaßen enttäuscht worden. Vor allem die Menschen im Landesinneren, die ganzen Migrationswellen, die es am Anfang gab, also Menschen, die dann auf Boote sich gesetzt haben, nach Europa gegangen sind, das war dann das eine. Dann sind ja auch sehr viele Tunesier, das dürfen wir nicht vergessen, nach Syrien gegangen, zum IS, um dort zu kämpfen. Auch das meiner Meinung nach eine Folge letztlich dieser Wirtschaftskrise und der Enttäuschung und einfach der Perspektivlosigkeit. Und das war eigentlich letztlich, obwohl es die ganze Zeit eine Demokratie war auch immer sehr viel Enttäuschung da bei den Menschen. Und dass das einmal irgendwie überkocht, ist deswegen nicht wirklich ganz überraschend.
Mirko, bitte beschreib mir oder uns die Situation bei dir in Tunis. Und ich fürchte, du musst mir auch beschreiben, was sich verändert hat. Denn du beobachtest das Leben in Tunesien und in Tunis seit Jahren. Ich kenne mich natürlich nicht aus. Also was ist jetzt anders als vorher? Was ist passiert?
Ja, tatsächlich ganz skurrile Szene eigentlich, denn man sollte meinen, nach so etwas, was viele als Staatsstreich von oben bezeichnen, zumindest die Absetzung der Regierung und die Aussetzung für 30 Tage des Parlaments. Aber der Alltag ist relativ normal und ich habe mich gestern mit ein paar Aktivisten getroffen, die in den letzten Monaten eigentlich nur noch darüber gesprochen haben, wie sie das Land verlassen und jetzt eine leise Hoffnung haben, dass egal, was das jetzt war am Sonntag, egal, wer es verkündet hat, dass es jetzt eine Chance gibt, dass sich Tunesien wieder ein bisschen mehr an eine ja, bessere Richtung bewegt. Denn ich würde sagen, so in 2 Stichworten gesagt, vor dem Sonntag war Lähmung und Schock über die Corona-Situation bestimmend. Und jetzt ist es so ein bisschen Unsicherheit, ob Kais Said diese Maßnahmen ausnutzt für sich und verlängert und wir so ein ägyptisches Szenario haben oder ob es vielleicht ein Aufbruch ist. Leichter Optimismus.
Kannst du mir sagen, ob es jetzt ein richtiger, ein guter Schritt war oder ob die Sorge überwiegt, dass Kais Said, wie du es gerade gesagt hast, die Maßnahmen verlängern und die Macht nur für sich ausbauen will?
Auch diejenigen, mit denen ich letzten Tage sprach, die die Maßnahme gut finden, die Entscheidung von Kais Said gut finden, sind nicht erfreut darüber, dass er derjenige ist, der das macht, ein recht konservativer, recht abgehobener, unnahbarer Professorentyp, der auch nicht gerade das Gesellschaftsmodell verkörpert, was junge Frauen und Aktivisten und moderne junge Tunesier für sich wünschen, die heraus aus diesen Familienstrukturen wollen. Und er ist relativ konservativ. Aber dennoch hat die Leute es wirklich schockiert, dass gerade in der Corona-Krise, in der täglich am Ende über 200 Tunesier starben in Krankenhäusern, denen man Bilder gesehen hatte, die ich auch selbst erlebt habe bei Besuchen in Krankenhäusern, wo ein Arzt auf der Intensivstation 3 Patienten mit einem Sauerstoffgerät versorgt oder in Kef und anderen Orten wie Kairouan Patienten auf den Parkplätzen, auf der Straße praktisch behandelt wurden. Und diese Unfähigkeit der politischen Klasse, gerade des Parlaments, überhaupt sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, das hat eben viele dazu verleitet zu sagen, das ist nicht die Demokratie, die wir wollen. Und das ist vielleicht das einzig verbindende Element zwischen Kais Said und, sag ich mal, der jungen Generation, die weiter das Land modernisieren will, dass man sich eigentlich nur darauf einig ist, so geht es nicht weiter und diese Leute, die uns repräsentieren, die wollen wir nicht.
Und dann gab es ja eben die Auseinandersetzung, die dann dem Ganzen jetzt gewissermaßen, die noch Öl ins Feuer gegossen hat, dass dann eben El-Nahda, also die Islamistenpartei, in dieser ganzen Situation Entschädigungen gefordert hat, finanzielle Entschädigungen für quasi eigentlich ihre eigenen Leute. Also sie wollten Entschädigungen für eben Leute, die im Gefängnis saßen, die Opfer des Regimes. Und das waren natürlich viele Islamisten, ganz klar. Aber dass die Leute, denen es jetzt dreckig geht, denken, warum kümmern die sich jetzt darum, dass ihre Leute zu versorgen und dass denen dann reicht, das ist natürlich irgendwie verständlich. Nur, dass daraus dann ein Putsch erwächst. Das ist das, was dann nicht mehr verständlich ist.
Wie hast du denn diesen Vorgang empfunden, Mirko?
Kaiser hat sich einen guten Moment ausgesucht und ich schätze auch mal, dass das von langer Hand natürlich geplant war. Das ist ein sehr riskantes Manöver. Es ist auch nicht demokratisch. Ich glaube auch nicht, dass er diesen Paragraph 80 korrekt auslegt. Aber da muss man auch den Ball zurückwerfen auf das Feld der politischen Parteien, inklusive Nahda, die es in den letzten Jahren verhindert haben, dass es ein Verfassungsgericht gibt, das seit 8 Jahren mit der neuen Verfassung hätte gegründet werden sollen. Und man konnte sich darauf nicht einigen. Und dieses Verfassungsgericht wäre jetzt genau die Institution, die auch über die Entscheidung von Kais Said entscheiden könnte.
Ist vielleicht das fehlende Verfassungsgericht und der lange erfolglose Prozess, dieses Gericht zu etablieren, so etwas wie das Symbol für die Probleme Tunesiens?
Es zeigt das Kernproblem Tunesiens, dass wir von außen dieses Land als den Leuchtturm des arabischen Frühlings bezeichnen. Klar, auf dem Papier ist es so. Aber viele Reformen sind eben nicht umgesetzt und bestehen auf dem Papier, aber sind nicht erlebbar oder wie im Fall des Verfassungsgerichts eben noch gar nicht richtig umgesetzt. Man kann aber noch viel weiter zurückgehen. Eigentlich beginnt das Problem der nicht völlig umgesetzten Reformen schon mit Bourguiba, der das Land modernisieren wollte, damit angefangen hat. Und irgendwann ist es bei einer Spaltung geblieben, einer geografischen Spaltung zwischen dem sehr armen Südwesten und dem eher reichen und frankophonen Nordosten. Und das hat sich so fortgesetzt. Diese Spaltung ist, glaube ich, auch die wirkliche Gefahr. Ich sehe nicht so sehr in der Figur Kais Said eine große Gefahr, weil er einfach eine Figur ist, die nicht vergleichbar ist mit allen anderen politischen Führern in der Region. Ich sehe eher in der gesellschaftlichen Spaltung in den verschiedenen Lebensmodellen und Vorstellungen, was das für ein Land sein soll, da sehe ich eher ein großes Problem.
An dieser Stelle zum Verständnis ein paar Namen und Vorgänge aus der jüngeren Geschichte Tunesiens. Der soeben erwähnte Habib Bourguiba kämpfte zunächst für die Unabhängigkeit seines Landes und wurde 1957 erster Staatspräsident Tunesiens. 1975 ließ er sich auf Lebenszeit im Amt bestätigen und wurde 1987 von Zine El Abidine Ben Ali aus Altersgründen abgesetzt. Das ist übrigens eben der Ben Ali, der 2011 von den Revolutionären des beginnenden arabischen Frühlings verjagt wurde. Unter Diktator Ben Ali wurden Mitglieder der Ennahda-Partei verfolgt und deren Führer, Rashid al-Ghannouchi, floh ins britische Exil. Heute amtiert dieser Mann als Präsident jenes Parlaments, das Staatspräsident Kais Saied am vergangenen Sonntag aufgelöst hat. Der Widerstreit zwischen religiös geprägten Menschen und säkularen Teilen der Bevölkerung prägt Tunesien bis heute.
Es gibt einerseits die reichen Küstenregionen, insbesondere rund um Tunis, und dort auch sehr viele Menschen, die sozusagen diesen säkularen Staat, der auch unter Ben Ali und der Diktatur existierte, die den eigentlich hochhalten wollen. Es gibt aber eine sehr konservative Bevölkerung im Landesinneren und diese Bevölkerung ist zum Teil auch sehr religiös. Und dort hat die islamistische Bewegung Ennahda auch viele ihrer Unterstützer gehabt. Und viele dieser Leute, die Ennahda, die Islamisten unterstützt haben, dachten am Anfang, als die an die Macht kamen, als sie wiederkehrten, als sie wieder zugelassen waren im politischen System, nachdem sie ja lange verfolgt worden waren unter Ben Ali, hatten, glaube ich, das Gefühl, das sind jetzt quasi Außenseiter, denen können wir vertrauen, die rütteln das System auf. Und jetzt sind die aber seit 10 Jahren Teil des Systems und sind auch für viele Dinge mitverantwortlich, die schieflaufen. Und ich glaube, gerade deswegen richtet sich der Volkszorn jetzt auch stark gegen sie, weil die waren immer dabei, die waren in jeder Regierung beteiligt und auch jetzt bei diesen ganzen Streitereien zwischen Regierung, Parlament und so weiter mitschuldig.
Und daraus vermute ich, schöpfen jetzt ihre Gegner Hoffnung und Argumente.
Ich glaube, dass sozusagen der Teil der Bevölkerung, der säkular ist, denen immer schon die Islamisten ein Dorn im Auge waren, dass viele von denen jetzt auch so quasi die Chance gekommen sehen, die Islamisten halt ganz auszuschalten. Gerade diesen säkularen, gebildeten Tunesiern, die auch sehr stark nach Paris schauen, nach Frankreich, wo es diese Laïcité ja gibt, so diese totale Trennung von Staat und Religion, denen war das immer schon Dorn im Auge, dass hier überhaupt viele religiöse Kräfte mitmischen. Und die hoffen, glaube ich, jetzt sehr stark darauf, dass die jetzt weggehen. Und ich glaube, das wäre ein totaler Irrtum, weil die sind nicht weggegangen, als sie verfolgt wurden und ins Gefängnis geworfen wurden. Und die werden wahrscheinlich auch jetzt nicht weggehen. Und man muss auch sagen, dass diese tunesischen Islamisten, also viel moderater können Islamisten eigentlich nicht sein. Die haben sich die ganze Zeit immer am demokratischen System beteiligt. Die betonen immer wieder, dass sie zur Demokratie stehen. Die wollen auf jeden Fall wahrgenommen werden als demokratische Kraft, betonen ihre Unterstützung für die Gleichberechtigung. Vieles davon ist auch natürlich ein bisschen Propaganda, aber gleichzeitig ist es auch einfach so, objektiv betrachtet, dass es überhaupt keinen Versuch gab, jetzt wie das anderswo der Fall war, in Ägypten zum Beispiel, dass die Islamisten versucht hätten, jetzt den Staat mit undemokratischen Mitteln an sich zu reißen.
Nach allem, was ihr mir nun berichtet habt, finde ich es allerdings immer noch erstaunlich, dass die Situation seit Sonntag so friedlich abgelaufen ist. Kannst du mir das erklären, Mirko?
Ich glaube, warum es so friedlich abgelaufen ist, hatte tatsächlich mit den ersten Stunden dieses Sonntages zu tun, wo einfach die Leute ganz spontan auf die Straße gegangen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja am Wochenende eine Sperrstunde, das heißt, die Straßen sind menschenleer. Als also Kai Said diese Maßnahmen verkündet hat, war kein Mensch auf der Straße. Und ich selbst hatte mir kaum vorstellen können, dass jetzt irgendwas passiert, vielleicht am Montag, dass sich Leute auf der Avenue Bourguiba in einem Zentrum treffen. Und relativ schnell gab es Hubkonzerte, die Leute sind in ihre Autos gestiegen und im ganzen Land durch die Straßen gefahren und haben die Polizei völlig ignoriert, die es auch nicht durchgesetzt hat. Und ich glaube, das war eine gewaltlose Demonstration eines Volkswillens. Später habe ich dann hier bei mir um die Ecke, ich wohne hier im Zentrum von Tunis, an einer Haltestelle der Straßenbahn die Graffiti gesehen, Power to the People, das Volk ist wieder an der Macht. So ein bisschen ist das, glaube ich, so ein Ausdruck gewesen an alle, die Kai Saids Entscheidung nicht gut finden. Das sind nicht nur die moderaten Islamisten von Nahda, das sind auch die Ex-Regime-Leute von Abiy Mursi, die sind auch kein Fan von ihm und von seiner Entscheidung. Aber denen ist klar geworden, dass die absolute Mehrheit der Tunesier nicht mehr gewillt ist, so weiterzumachen. Und ich glaube, hätte jemand versucht, das Parlament zu stürmen oder wird es in Zukunft zu stürmen oder eben wieder zu öffnen, KSZ hat es hier für 30 Tage geschlossen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Tausende dorthin strömen werden und das Gebäude verteidigen, sozusagen.
Wow, das finde ich auch erstaunlich. Woran liegt denn das? Hat der Kai Said einen so großen Rückhalt für seine Politik?
Das sind mehr emotionale Dinge, dahinter stecken keine großen Ideologien, dahinter steckt auch keine Wahnsinnsanhängerschaft von Kai Said, der mit seinem hocharabischen, sehr langsamen Sprechen eigentlich auch gar kein populärer Politiker ist. Viele verstehen ihn gar nicht, weil man spricht hier Tunsi, das ist ja eine lokales Arabisch mit vielen französischen Einsprengseln, und hocharabisch wird eigentlich kaum gesprochen, in der Schule, im Radio nicht, auf der Straße nicht und ist für viele Leute recht schwer zu verstehen. Also das ist ein, ich will es mal salopp sagen, ein schräger Vogel, ein Professor, der eben auch nie in einer Partei war, der auch nie Teil der politischen Szene war und der auch nie Wert gelegt hat auf Reichtum, der 10 Jahre lang nach der Revolution an jedem Wochenende, an jedem seiner freien Wochenenden oder an vielen zumindest, Seminare gehalten hat mit der Bevölkerung in ganz kleinen Orten teilweise. Also der ist wie so ein Wanderprediger, der die Idee der Basisdemokratie mit einer Schar junger Leute, Intellektueller und Aktivisten, ich habe einige von denen gestern getroffen, hat er das verkauft. Also man nimmt ihm das ab, dass er das authentisch so meint.
Wollte ich gerade sagen, ist ein Vorteil, ne, dass er so ein Ruf hat, sage ich mal allgemein.
Genau. Und so tritt er auch auf. Und das nehme ich ihm persönlich auch ab. Das heißt natürlich nicht, dass die Sache nicht noch aus den Fugen geraten kann oder dass er von anderen Gruppen wie dem Sicherheitsrat vereinnahmt wird. Also das ist natürlich auch nur eine Momentaufnahme.
Mein Eindruck war, als habe sich die Opposition bzw. sagen wir mal die Betroffenen dieses Staatsstreiches, also insbesondere der Ministerpräsident Meschici und der Parlamentspräsident Ghannouchi, für einen solchen Vorgang, wie ich finde, sehr zurückhaltend geäußert. Oder liege ich da falsch? Beziehungsweise empfinde ich das falsch?
Na, also der Anführer der Islamisten, der Parlamentspräsident Rashid Ghannouchi, der hat sich schon sehr klar geäußert, dass es ein Putsch ist. Das Parlament, das ja ausgesetzt wurde, hat er dann über eine Microsoft Teams-Konferenz versucht, quasi weiterzuführen. Hat versucht, ins Parlamentsgebäude reinzugehen, wo ja Panzer davor stehen und den Zugang verwehren. Hat seine Leute aufgerufen zu Gegendemonstrationen. Also die sind schon sehr outspoken, dass es sich hier um einen Putsch handle und versuchen auch internationale Aufmerksamkeit zu kriegen. Unsere Kollegin Monika Bolliger hat Ghannouchi auch interviewt diese Woche und das war auch ungefähr so der Tenor, den er da an den Tag gelegt hat.
Und Rashid Al-Ghannouchi hast du 2011 auch getroffen, Mathieu, oder?
Weil du vorhin sagtest, meine Reportertätigkeit in diesen Zeiten, da war auch ein sehr interessanter Moment, wirklich gerade so ein historischer Moment, wo ich dabei sein konnte, war, dass ich damals mit Rashid Ghannouchi im Flieger von London nach Tunis geflogen bin, als er nach seinem 22-jährigen Exil wieder zurückkehrte in seine Heimat. Er war ja im Gefängnis gewesen, hatte dann das Land verlassen, ist nach London ins Exil gegangen und kam dann nach der Revolution zurück. Und sehr viele Tunesier, Tuneserinnen hatten natürlich große Angst vor der Rückkehr des großen Islamistenführers, weil sie sich gefürchtet haben, dass jetzt die islamistische Machtübernahme kommt. Und ich war mit ihm damals im Flugzeug, habe ihn auch interviewt. Er hat damals immer schon betont, nein, wir wollen uns demokratisch betätigen und er selber strebe auch kein Amt an, also kein Präsidentenamt oder so. Und als wir dann am Flughafen ankamen in Tunis, das war wirklich unglaubliche Szenen, die sich da abspielten. Zunächst einmal, die tunesischen Behörden waren extrem nervös bei der Einreise, haben ihn aber durchgelassen. Und im Flughafengebäude und rund um den Flughafen rum waren Tausende und Abertausende seiner Anhänger und haben ihn begrüßt. Das war eine Euphorie und eine Ekstase und der war selber ganz überwältigt, weil das wirklich geradezu gefährlich zu und her ging, wie die alle sich da so eine Massendrückerei lieferten. Aber eben, sehr schnell hat sich halt gezeigt, dass wenn man in der Demokratie dann mitspielt, wird man eben auch Teil des demokratischen Spiels und irgendwann ist man kein Außenseiter mehr, sondern selber das Establishment. Und das ist jetzt gewissermaßen das, was Ghannouchi halt auch, glaube ich, sehr viel Unterstützung gekostet hat.
Ja, das muss man dann auch aushalten, ne? Wenn man Teil der Verantwortung ist, muss man auch die Kritik abkriegen.
Genau, im normalen demokratischen System würde man dann halt einfach sagen, gut, offensichtlich haben die abgewirtschaftet, dann werden sie eben vielleicht abgewählt bei der nächsten Wahl. Und was halt eben sozusagen eine noch nicht so gereifte Demokratie dann auszeichnet, ist, dass dann ein Staatspräsident mit Verweis auf die Verfassung seine Kompetenzen überschreitet und sagt, okay, ich räume das hier jetzt mal alles ab.
Ja, ich habe einen Kommentar in der New York Times gelesen, wo die Frage gestellt, wollten die Tunesier denn überhaupt Demokratie? Und das trifft für mich so ein bisschen so diesen Ansatz, okay, wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr keine Wahlen wollt, dann eben nicht. Und ich glaube, dass diese westliche Sicht der Dinge ist völlig verkehrt. Die Frage, die Kai Said indirekt stellt, und das sei ihm schon gegönnt sozusagen, und die sich viele Tunesier stellen, mit denen ich heftig selbst diskutiert habe. Ich muss sagen, ich habe mit ganz vielen Bekannten diskutiert gesagt und sie gefragt, warum wählt ihr denn nicht? Warum nehmt ihr denn euer Wahlrecht nicht wahr? Und ich war persönlich, ehrlich gesagt, auch sauer oder Unverständnis geäußert. Mittlerweile, nach vielen Jahren hier, verstehe ich immer mehr, dass man an das System nicht glaubt und dass es möglich sein muss, das parlamentarische System in der jetzigen Form zumindest entweder zu hinterfragen oder zu reformieren oder eben durch Hilfe von außen zu unterstützen. Also ein Beispiel, die Parlamentarier hier im Parlament haben weder Assistenten noch Geld, sich mit Sachfragen zu beschäftigen. Ganz wichtige Dinge wie Wasserversorgung, der Klimawandel in Tunesien ist extrem stark. Die wirtschaftliche Lage, es braucht ja Abgeordnete, die sich fachlich mit Dingen auseinandersetzen. Und das gab es bis jetzt überhaupt gar nicht. Also es gab natürlich die Kultur auch nicht, das kann man nicht jedem Abgeordneten vorwerfen. Aber Parlamentsarbeit ist natürlich vor allen Dingen das Auseinandersetzen mit Sachfragen. Und das hat hier eigentlich bisher gar nicht so richtig stattgefunden.
Das heißt, der Westen hat sich zwar an diesem, ja, wie soll man sagen, Label erfreut, dass Tunesien nach wie vor eine Demokratie ist, sich aber sonst nicht wirklich für die Einzelheiten interessiert oder drum gekümmert. Außer wenn es um Terrorismusprävention geht, richtig? Was muss sich denn ändern? Was muss besser gemacht werden?
Immer noch haben im Süden des Landes über 50% der Jugendlichen keinen normalen Job, sondern sind Teil der informellen Wirtschaft. Es haben die Partner Tunesiens, der Westen, Europa, viel zu lange zugelassen und mit zwar guten Projekten versucht, daran zu arbeiten, aber die sind eigentlich nur ein kleiner Tropfen in diesem See von Problemen. Und ich glaube, dieser Sonntag, der 25. Juli, muss auch für die Geldgeber, für die Partner Tunesiens ein Weckruf sein, dass man nicht weiter die Terrorgefahr als Ausrede nimmt und sozusagen dieses Wort, das einzige Vorzeigeland des arabischen Frühlings, dass man das nicht als Vorwand nimmt, einfach so weiterzumachen und eben ganz oben in das System Geld reingießt, das zutiefst ungerecht ist. Und die Wahl von Kais Saied zum Präsidenten 2019 mit 70% Zustimmung aus dem Nichts hat ein Uniprofessor nur mit einem Stichwort die Wahl gewonnen, dass er eben nicht korrupt ist. Viel mehr haben die Leute gar nicht mitbekommen, viel mehr wollten sie auch gar nicht wissen. Und genau aus dem gleichen Grund sind jetzt wenige Tage nach diesem Staatsstreich, Putsch, besondere Maßnahmen, wie immer man das nennen möchte, sind 89% nach einer neuesten Umfrage der Tunesier für seine Maßnahmen. Genau aus dem Grunde, weil man einfach, mit Verlaub gesagt, die Schnauze voll hat von der politischen Klasse.
Und ich glaube ehrlich gesagt, dass jetzt wirklich den Europäern auch eine Schlüsselrolle zukommt, weil das Problem Tunesiens ist ja, es ist bankrott, müsste jetzt den nächsten Kredit beim Internationalen Währungsfonds aufnehmen, was aber verhängnisvoll wäre für das Land, weil es dann wieder irre sparen müsste und so weiter. Gleichzeitig hat das Land überhaupt keine Impfstoffe und die Europäer könnten jetzt einfach Druck machen und sagen, wir unterstützen finanziell, wir liefern auch Impfstoffe, dafür Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Und das wäre auch für Europa nicht jetzt einfach nur ein Akt sozusagen der Barmherzigkeit oder so, sondern es ginge da ja auch ganz klar darum, dass es für Europa wichtig ist, dass Tunesien ein stabiles Land bleibt, weil in Nordafrika gibt es wirklich schon genügend instabile Länder, gerade auch im Hinblick auf die Migrationsfrage.
Wie wichtig ist denn Tunesien für Deutschland, Mathieu?
Natürlich ist Tunesien für Deutschland wichtig, weil der ganze nordafrikanische Raum für Deutschland und für die EU einfach erstens strategisch unglaublich wichtig ist. Also erstens sicherheitspolitisch, denn auch wenn es um die Frage geht, entwickeln sich dort terroristische Bewegungen, breiten die sich aus, womöglich bedrohen die Europa. Da haben wir ja schon in Libyen gesehen, wie gefährlich das sein kann, wenn wir plötzlich den IS vor der Haustür haben. Und das Zweite natürlich auch Migration. Also je mehr sozusagen Failed States oder instabile Staaten wir in Nordafrika haben, von wo aus dann wiederum unkontrolliert Migration nach Europa stattfindet, desto mehr gibt es dann auch hier wieder politisches Drama deswegen. Und dann fragt sich jeder, warum haben wir jetzt diese Situation? Und ich glaube, das sind halt eben Gründe, warum man in Tunesien und anderswo, warum Europa sich auf jeden Fall einbringen muss und helfen muss, Stabilität zu sichern. Und ich glaube auch, dass Europa viel zu lange Tunesien nicht geholfen hat in den vergangenen 10 Jahren. Also Tunesien wurde natürlich geholfen, aber nicht ausreichend. Und das wäre jetzt, glaube ich, eine gute Gelegenheit, das zu ändern.
Nochmal kurz zu den Unterstützungen. Ich habe in der New York Times, glaube ich, gelesen, dass ein Hauptgrund für die andauernde wirtschaftliche Krise Tunesiens die Schulden des Landes sind, die, glaube ich, auch schon Ben Ali angehäuft hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die aber hauptsächlich bei europäischen Gläubigern liegen. Da kommt natürlich sofort die Idee, dass die EU insofern helfen könnte, das Land zu stabilisieren. Oder sehe ich das zu naiv?
Genau, nee, das würde ich auch sagen. Ich glaube, die Europäer können sehr viel machen. Die Europäer sollten meiner Meinung nach dem Land jetzt helfen, indem sie einerseits neue Kredite geben oder Schulden erlassen und auf der anderen Seite eben Druck ausüben und auch eben Impfstoff liefern, weil das ist ja das, was fehlt. Das Problem war in den letzten Jahren eben, dass der Internationale Währungsfonds Tunesien Kredite gegeben hat, die aber an sehr harte Bedingungen geknüpft waren, die wiederum dazu beigetragen haben, dass sich das Land wirtschaftlich nicht entwickeln konnte. Und ich glaube, dass wenn die Europäer jetzt direkt einsteigen würden, nicht über den IWF, und das quasi als Anreiz setzen würden, dann könnte man einerseits dem Land helfen, andererseits die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung unterstützen. Und da braucht es, glaube ich, jetzt tatsächlich einen europäischen gemeinsamen Masterplan, eine Anstrengung. Das wurde in den letzten Jahren auch einfach versäumt, ganz klar. Deswegen ist es auch ein Wake-up-Call für Europa, würde ich sagen.
Ich glaube, wir sehen hier gerade einen weiteren Zwischenschritt in einem sehr langen und harten Übergangsprozess. Und der Gedanke kam mir gestern, nachdem ich mit dem Beraterteam von Kai Said oder einigen von denen gesprochen hatte. Letztendlich ist es ja, sehen wir ja, dass viele Tunesier sich von dieser Art der Demokratie, also einfach nur wählen gehen und den politischen Parteien das Mandat geben, sich überhaupt nicht repräsentiert fühlen. Und ich glaube, auch da lohnt es für Europa, genau hinzuschauen und zu gucken, wie wird diese Debatte und wie können wir vielleicht sogar selbst was lernen davon. Ich bin mir ziemlich sicher, dass in sehr vielen anderen arabischen Ländern diese Tage eigentlich mit noch mehr Angst gesehen werden als 2011, als einfach nur die Diktatoren weggegangen sind. Und danach ist die Gesellschaft so geblieben, wie sie war. Die Eliten könnten weiterhin regieren. Das haben wir übrigens ähnlich aber auch in Bulgarien und Rumänien erlebt, wo auch der Geheimdienst weiter dann in anderer Form, in Form von Firmen eben doch wieder in Machtstrukturen waren. Und jetzt haben wir diese skurrile Situation, dass ein Wanderprediger der Basisdemokratie, und ich will ihn nicht zu viel loben, will ihn jetzt auch nicht als denjenigen sehen oder beschreiben wollen, der jetzt hier was Gutes macht, aber dass der mit seiner sehr stoischen Art eben nicht aus der politischen Szene kommt und irgendwie diesen Geist wieder eingehaucht hat, der Revolution. Eben, wir brauchen den Wandel. Und jetzt kommt die Mammutaufgabe, das umzusetzen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein besonderer Dank gilt Mathieu von Rohr und Mirko Kleinbert, die diese Folge durch geduldige Gespräche in einer höchst turbulenten Woche erst möglich gemacht haben. Und deshalb gilt natürlich auch Ihnen mein Dank, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Nicht vergessen werde ich Philipp Fackler, auf dessen Unterstützung und Expertise ich mich stets verlassen kann. Alle Spiegel-Audio-Formate finden Sie immer in der Audiothek auf spiegel.de, sowie bei allen Podcast-Apps wie Apple Podcasts oder Spotify. In einer Woche hören wir uns wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.